Der Herr ist auferstanden. Zu Beginn habe ich mal eine Frage an euch. Wer von euch feiert eigentlich Ostern? Das sieht gut aus bei euch. Allerdings, wenn ich diejenigen, die jetzt aufgezeigt haben, nicht besser kennen würde, dann müsste ich jetzt sagen, da offenbaren sich die Götzendiener. Denn Ostern ist eine der germanischen Fruchtbarkeitsgöttin Ostara gewidmete heidnische Frühlingsfeier, die einst mit offener Promiskuität gefeiert wurde. Wir Christen feiern an diesem ersten Frühlingssonntag nicht Ostern. Wir feiern die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus in der Kraft Gottes des Schöpfers von Himmel und Erde und von uns Menschen. Aber in der uns umgebenden gefallenen Welt, in der Gesellschaft, in der auch wir leben, wird tatsächlich Ostern gefeiert. Und ich möchte euch das an ein paar Beispielen erläutern. Schauen wir uns einmal unvoreingenommen an, was die Menschen um uns herum von Ostern zu wissen meinen. Sie lassen sich von Lügen beeinflussen, die sie zwar selbst nicht glauben, die sie aber an ihre Kinder weitergeben und damit traditionell machen. Es sind allerdings viel mehr Lügen als diese drei, die ich euch jetzt vorstelle, aber diese sind symptomatisch für die Gesellschaft, in der wir leben. Nun, was meint ihr? Was sind das für Lügen? Eine typische Osterlüge, die man den Kindern erzählt, ist, dass der Osterhase Eier bringt. Damit gibt man wieder der Göttin Ostara die Ehre, die in dieser Anschauung aus der Natur in die Natur das Wiederaufleben bringt. Die Natur erweckt sich also wieder aus sich selbst heraus, aus eigener Kraft. Das raubt Gott die Erde, die Ehre für den Erhalt seiner Schöpfung. Eine zweite typische Osterlüge ist die, dass man an Ostern nur kleinen Kindern Geschenke macht. Denn die Wahrheit über Geschenke an diesem Ostertag besteht darin, dass Gott allen Menschen, groß und klein, hoch und niedrig, arm und reich, das unverdiente Geschenk der Vergebung anbietet, das jeder, der will, im Glauben annehmen darf. Die dritte und ärgste Lüge über Ostern ist die, man könne nicht mit Bestimmtheit wissen, ob das Grab Jesu wirklich leer gewesen ist. Wir wissen aber mit Gewissheit, dass das Grab Jesu am Auferstehungsmorgen leer war und dass die genannte Lüge auf politisches Handeln der Hohepriester zurückgeht. Denn Matthäus 28 in den Versen 11 bis 15 belehrt uns über die Fakten. Während sie aber hingingen, siehe, da kamen einige von der Wache in die Stadt und verkündeten den Hohepriestern alles, was geschehen war. Und sie versammelten sich mit den Ältesten und hielten Rat. Und sie gaben den Soldaten reichlich Geld und sagten, sprecht, seine Jünger kamen bei Nacht und stahlen ihn, während wir schliefen. Und wenn dies dem Statthalter zu Ohren kommen sollte, so werden wir ihn beschlichtigen und machen, dass ihr ohne Sorge seid. Sie aber nahmen das Geld und taten, wie sie unterrichtet worden waren. Und diese Rede verbreitete sich unter den Juden bis auf den heutigen Tag. Was meint ihr denn, wie sich die Menschen auf Ostern vorbereiten? Werden sie die Ostergeschichte in der Bibel lesen? Werden Sie die Teilnahme an einem Gottesdienst ins Auge fassen und sich auf 2 Tage der Besinnung einstellen? Wenn ihr das meint, so fürchte ich, dass ihr euch sehr irrt. Denn die Prioritäten der Menschen um uns herum sehen leider ganz anders aus. Für die Menschen in der Welt bedeutet Ostern nur das eine. Endlich mal wieder ein langes Wochenende. Chillen ist angesagt. Ausschlafen. Ungesundes Zeug essen und einen TV-Serienmarathon starten. In der Tat betrifft die am häufigsten vorgenommene Ostervorbereitung das Fernsehen. Außerdem sorgt man vor, damit das sogenannte leibliche Wohl gesichert ist. Und natürlich mag man an solchen Tagen nicht einsam sein und sorgt deshalb auch für ausreichend Gesellschaft. Die Ostergeschichte, die wir gleich viermal aus verschiedenen Blickwinkeln in der Bibel finden, wird leider wohl nur von Leuten wie uns gelesen werden. Und über was reden die Leute an Ostern? Was sind die Themen, über die sie sich mit anderen austauschen, wenn sie ins Gespräch kommen? Meint ihr, sie reden miteinander über Jesus, über seine Auferstehung, über die Erlösung der Menschheit durch das ein für alle Mal gültige, unwiederholbare Opfer unseres Herrn? Weit gefehlt. Die Menschen reden an Ostern über die Dinge, die ihnen auf den Nägeln brennen. Nach mehreren Umfragen ergibt sich das gleiche Bild der Gesellschaft. Je 30% befassen sich 24 Stunden rund um die Uhr und damit auch an Ostern mit den Themen, die sowieso in aller Munde sind. Die Corona-Pandemie, die verschleppte Impfstrategie, die lästigen, für viele nahezu unerträglichen Lockdowns. Nur etwa 10% befassen sich mit dem Fest. Warum sollten die Leute auch über Ostern reden? Ist halt irgend so ein christlicher Feiertag. Damit ist doch alles gesagt, oder? Nicht ganz. Es muss ja wohl mehr hinter Ostern stecken, sonst würde doch kein Mensch mehr, knapp 2000 Jahre nach dem ersten Osterfest, diesen Feiertag überhaupt erwähnen. Machen wir doch ein kurzes Gedankenexperiment. Wer meint ihr, wird im Jahre 4021 noch über Corona reden? Wir sprechen oft davon, dass Menschen, die Gott und Jesus nicht kennen, ohne Hoffnung sind, dass wir Christen aber eine lebendige Hoffnung haben. Doch auch die nichtgläubigen Menschen in der Welt hegen Hoffnung. Doch die unterscheiden sich von der unsrigen dadurch, dass sie alle samt und sonders im Diesseits versickern, wie manche Flüsse in Afrika in der Steppe versanden. Diese Hoffnungen sind nicht lebendig, denn sie führen nicht ins Leben. Und dennoch finden wir hier, wie auch bei den Gesprächen über Ostern, nahezu 3/3 der Menschen, denen auch an diesen Tagen, in denen ihnen noch einmal ausdrücklich Erlösung angeboten wird, nur das eine irdisch naheliegende wichtig ist, nämlich die baldige Rückkehr in eine Normalität. Da liegt gerade und besonders jetzt unsere Aufgabe. Es ist an uns, die Menschen aufzuklären, sie aus dem ewig tödlichen Schlummer zu wecken, indem sie durch die gefallene Welt hinken und den wahren Zweck ihres Lebens, das ihnen von Gott geschenkt worden ist, verfehlen. Wir sind die Knechte des Herrn. Und der Herr sprach zu dem Knecht: Geh hinaus auf die Wege und an die Zäune und nötige sie hereinzukommen, dass mein Haus voll wird. Nach diesem leider notwendigen Blick auf das Umfeld, lasst uns zum Kern unseres heutigen Themas kommen. Die Predigt trägt ja den Titel Ostern, die Auferstehung und ihre Folgen. Sie hat 3 Hauptgliederungspunkte. Was war, was ist und was sein wird. Über das Was ist haben wir soeben recht ausführlich gesprochen. Ich werde heute aber auch noch einmal auf das Was ist zurückkommen. Doch nun lasst uns auf das schauen, was war. Denn ohne ein gesundes Fundament trägt die Brücke nicht. Betrachten wir zuerst einmal, was uns die 4 Evangelisten über das, was war, berichtet haben. Den ausführlichsten Bericht gibt uns Matthäus. Er ist es auch, der uns über die Verschwörung der Hohepriester und Ältesten und die Bestechung der Grabwächter unterrichtet. Markus legt besonderes Gewicht auf die Feststellung, dass Jesus wirklich gestorben war. Bei Lukas stehen die Begegnungen des Auferstandenen mit den Jüngern im Mittelpunkt und bei Johannes sind es die persönlichen Beziehungen. Ich habe mal eine synoptische Zusammenfassung dieser vier Evangelientexte zusammengestellt und nach dieser Synopse wollen wir uns in unserer weiteren Betrachtung vorgehen. Wer den Text dieser Synopte von mir haben möchte, der kann sich anschließend an der Küchentheke in eine Liste eintragen. Lasst uns nun hören, was unser Herr uns durch sein wunderbares Wort sagen lässt. Lesen wir also erstmal den Text. Als es aber schon Abend geworden war, es war nämlich Rüsttag, das ist der Vorsabbat, kam ein reicher Mann von Arimathia, aus einer Stadt der Juden, ein guter und gerechter Mann mit Namen Josef, ein angesehener Ratsherr, der auch selbst aus Furcht vor den Juden im Geheimen ein Jünger Jesu war und das Reich Gottes erwartete. Er hatte im Rat nicht eingewilligt in ihren Rat und in ihre Tat. Der wagte es und ging zu Pilatus hinein und bat ihn, ihm den Leib Jesu zu übergeben. Pilatus aber wunderte sich, dass er schon gestorben sein sollte, und er rief den Hauptmann herbei und fragte ihn, ob er schon lange gestorben sei. Und als er es von dem Hauptmann erfuhr, schenkte er Josef den Leib und befahl, Josef den Leib zu übergeben. Und als er ihn abgenommen hatte, nahm er den Leib, kaufte feines Leinentuch und wickelte ihn da hinein. Es kam aber auch Nikodemus, der zuerst bei Nacht zu Jesus gekommen war, und brachte eine Mischung von Myrrhe und Aloe. Josef aber legte ihn in seine neue Gruft, die er in einem Garten nahe dem Ort, wo Jesus gekreuzigt worden war, in den Felsen ausgehauen hatte, in der noch nie jemand gelegen hatte. Josef bestattete ihn dort, wie es bei den Juden zu bestatten Sitte war, und er wälzte einen großen Stein an die Tür der Gruft und ging weg. Es waren ihm aber die Frauen gefolgt, die mit Jesus aus Galiläa gekommen waren, und dabei waren Maria Magdalena und die andere Maria, die Mutter des Josefs, die dem Grab gegenüber saßen. Die betrachteten die Gruft und sahen zu, wohin er gelegt wurde. Als sie aber zurückgekehrt waren, bereiteten sie wohlriechende Öle und Salben und den Sabbat überruhten sie nach dem Gebot.
Am nächsten Tag aber, der auf den Rüsttag folgt, versammelten sich die hohen Priester und die Pharisäer bei Pilatus und sprachen: Herr, wir haben uns erinnert, dass jener Verführer sagte, als er noch lebte, nach 3 Tagen stehe ich wieder auf. So befiehle nun, dass das Grab gesichert wird bis zum 3. Tag, damit nicht etwa einer der Jünger komme, ihn stehle und dem Volk sage, er ist von den Toten auferweckt worden. Und die letzte Verführung wird schlimmer sein als die erste. Pilatus sprach zu ihnen: Ihr sollt eine Wache haben, geht hin, sichert es, so gut ihr könnt. Sie aber gingen hin und sicherten, nachdem sie den Stein versiegelt hatten, das Grab mit der Wache. Aber nach dem Sabbat, in der Morgendämmerung des 1. Tages der Woche, da geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn kam aus dem Himmel herab, trat hinzu, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Sein Ansehen aber war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie Schnee. Aber aus Furcht vor ihm bebten die Wächter und wurden wie Tote.
Aber nach dem Sabbat, in der Morgendämmerung des 1. Tages der Woche, ganz in der Frühe, kauften Maria Magdalena und die andere Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um ihn zu salben, und gingen hin, um das Grab zu besehen. Und sie kommen sehr früh am 1. Tag der Woche zu der Gruft, als die Sonne aufgegangen war. Und sie sprachen zueinander: Wer wird uns den Stein von der Tür der Gruft wegwälzen? Er war nämlich sehr groß. Und als sie aufblickten, sahen sie, dass der Stein zurückgewälzt war. Denn siehe, da geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn kam aus dem Himmel herab, trat hinzu, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Sein Ansehen aber war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie Schnee. Aber aus Furcht vor ihm bebten die Wächter und wurden wie Tote. Und als die Frauen in die Gruft eintraten, fanden sie den Leib des Herrn Jesus nicht. Als sie aber von Furcht erfüllt wurden und das Gesicht zur Erde neigten, sahen sie den Engel zur Rechten sitzen und einen weiteren Mann in weißen Kleidern, und sie entsetzten sich. Der Engel aber begann und sprach zu den Frauen: Fürchtet euch nicht, denn ich weiß, dass ihr Jesus, den Nazarener, den Gekreuzigten sucht. Was sucht ihr den Lebenden unter den Toten? Er ist nicht hier, denn er ist auferweckt worden, wie er gesagt hat. Erinnert euch daran, wie er zu euch geredet hat, als er noch in Galiläa war, indem er sagte: Der Sohn des Menschen muss in die Hände sündiger Menschen überliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tage auferstehen. Kommt her, seht die Stätte, wo er gelegen hat, und geht schnell hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er von den Toten auferweckt worden ist. Und siehe, er geht vor euch hin nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie erinnerten sich an seine Worte. Und sie gingen schnell von der Gruft weg, mit Furcht und Zittern und Bestürzung. Sie liefen aber mit großer Freude, dies alles den Aposteln und den Jüngern allen zu verkünden. Und siehe, Jesus kam ihnen entgegen und sprach: Seid gegrüßt! Sie aber traten zu ihm, umfassten seine Füße und warfen sich vor ihm nieder. Da spricht Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Geht hin, verkündet meinen Brüdern, dass sie hingehen nach Galiläa, und dort werden sie mich sehen. Es waren aber die Maria Magdalena und Johanna und Maria des Jakobus Mutter und die übrigen mit ihnen. Sie sagten dies zu den Aposteln, und diese Reden schienen ihnen wie Geschwätz, und sie glaubten ihnen nicht. Petrus aber stand auf und lief mit Johannes zur Gruft. Und als er sich hineinbeugt, sieht er nur die leinenen Tücher. Und er ging nach Hause und wunderte sich über das, was geschehen war.
Während die Frauen aber hingingen, um den Jüngern zu berichten, siehe, da kamen einige von der Wache in die Stadt und verkündeten den Hohenpriestern alles, was geschehen war. Und sie versammelten sich mit den Ältesten und hielten Rat. Und sie gaben den Soldaten reichlich Geld und sagten: Sprecht, seine Jünger kamen bei Nacht und stahlen ihn, während wir schliefen. Und wenn dies dem Statthalter zu Ohren kommen sollte, so werden wir ihn beschwichtigen und machen, dass ihr ohne Sorge seid. Sie aber nahmen das Geld und taten, wie sie unterrichtet worden waren. Und diese Rede verbreitete sich bei den Juden bis auf den heutigen Tag. Maria aber stand draußen bei der Gruft und weinte. Als sie nun weinte, beugte sie sich vornüber in die Gruft und sieht zwei Engel in weißen Kleidern da sitzen, einen bei dem Haupt und einen bei den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Und jene sagen zu ihr: Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen: Weil sie meinen Herrn weggenommen haben und ich nicht weiß, wo sie ihn hingelegt haben. Als sie dies gesagt hatte, wandte sie sich zurück und sieht Jesus dastehen. Und sie wusste nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie, in der Meinung, es sei der Gärtner, spricht zu ihm: Herr, wenn du ihn weggetragen hast, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast, und ich werde ihn wegholen. Jesus spricht zu ihr: Maria. Sie wendet sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabuni, das heißt Lehrer. Jesus spricht zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sprich zu ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater und zu meinem Gott und eurem Gott. Maria Magdalena kommt und verkündet den Jüngern: Ich habe den Herrn gesehen und dass er dies zu ihr gesagt habe.
Und siehe, zwei von ihnen gingen an diesem Tag nach einem Dorf mit Namen Emmaus, 60 Stadien von Jerusalem entfernt. Und sie unterhielten sich miteinander über dies alles, was sich zugetragen hatte. Und es geschah, während sie sich unterhielten und miteinander überlegten, dass sich Jesus selbst nahte und mit ihnen ging. Aber ihre Augen wurden gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Er sprach aber zu ihnen: Was sind das für Reden, die ihr im Gehen miteinander wechselt? Und sie blieben niedergeschlagen stehen. Einer aber, mit Namen Kleopas, antwortete und sprach zu ihm: Bist du der Einzige, der in Jerusalem weilt und nicht weiß, was dort geschehen ist in diesen Tagen? Und er sprach zu ihnen: Was denn? Sie aber sprachen zu ihm, dass von Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig im Werk und Wort vor Gott und dem ganzen Volk, und wie ihn die hohen Priester und unsere Obersten zum Todesurteil überlieferten und ihn kreuzigten. Wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlösen solle. Doch auch bei alledem ist es heute der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Aber auch einige Frauen von uns haben uns aus der Fassung gebracht, die am frühen Morgen bei der Gruft gewesen sind und, als sie seinen Leib nicht fanden, kamen und sagten, dass sie auch eine Erscheinung von Engeln gesehen hätten, die sagen, dass er lebe. Und einige von denen, die mit uns sind, gingen zu der Gruft und fanden es so, wie auch die Frauen gesagt hatten. Ihn aber sahen sie nicht. Und er sprach zu ihnen, ihr unverständigem Herz und zu träge an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit hineingehen? Und von Mose und von allen Propheten anfangend, erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Und sie näherten sich dem Dorf, wohin sie gingen, und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sagten, bleibe bei uns, denn es ist gegen Abend und der Tag hat sich schon geneigt. Und er ging hin, um mit ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch lag, nahm er das Brot und segnete es. Und als er es gebrochen hatte, reichte er es ihnen. Ihre Augen aber wurden aufgetan und sie erkannten ihn. Und er wurde vor ihnen unsichtbar. Und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, wie er auf dem Weg zu uns redete und wie er uns die Schriften öffnete? Und sie standen zur gleichen Stunde auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Und sie fanden die Elf und die, die mit ihnen waren, versammelt und sagten, der Herr ist wirklich auferweckt worden und dem Simon erschienen. Und sie erzählten, was auf dem Weg geschehen war und wie er von ihnen erkannt worden war am Brechen des Brotes.
Als er aber früh am ersten Tag der Woche auferstanden war, erschien er zuerst der Maria Magdalena, von der er 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Die ging hin und verkündete es denen, die mit ihm gewesen waren, und trauerten und weinten. Und als jene hörten, dass er lebe und von ihr gesehen worden sei, glaubten sie nicht. Danach aber offenbarte er sich 2 von ihnen in anderer Gestalt unterwegs, als sie aufs Land gingen. Und jene gingen hin und verkündeten es den Übrigen. Auch jenen glaubten sie nicht. Nachher offenbarte er sich den 11 Aposteln selbst, als sie zu Tisch lagen, und schalt ihren Unglauben und ihre Herzensfertigkeit, dass sie denen, die ihn auferweckt gesehen, nicht geglaubt hatten. Denn als sie am Abend jenen Tages des ersten der Woche miteinander redeten und die Türen, wo die Jünger waren, aus Furcht vor den Juden verschlossen waren, kam Jesus und trat in die Mitte und spricht zu ihnen, Friede euch! Sie aber erschraken und wurden von Furcht erfüllt und meinten, sie sähen einen Geist. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr bestürzt und warum steigen Gedanken auf in euren Herzen? Seht, meine Hände und meine Füße, dass ich es selbst bin. Betastet mich und seht, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Bein, wie ihr seht, dass ich habe. Und als er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und die Füße und die Seite. Als sie aber noch nicht glaubten vor Freude und sich wunderten, sprach er zu ihnen, habt ihr hier etwas zu essen? Sie aber reichten ihm ein Stück gebratenen Fisch, und er nahm und aß vor ihnen. Er sprach aber zu ihnen, dies sind meine Worte, die ich zu euch rede, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht, in dem Gesetz Moses und in den Propheten und Psalmen. Dann öffnete er ihnen den Sinn dafür, die Schriften zu verstehen, und sprach zu ihnen, so steht geschrieben, und so musste der Christus leiden und am dritten Tag auferstehen aus den Toten und in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden gepredigt werden, allen Nationen, anfangend von Jerusalem. Ihr seid Zeugen hiervon und siehe, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch, ihr aber bleibt in der Stadt, bis ihr bekleidet werdet mit Kraft aus der Höhe. Jesus sprach nun wieder zu ihnen, Friede euch. Wie der Vater mich ausgesendet hat, sende ich auch euch. Und als er dies gesagt hatte, hauchte er sie an und spricht zu ihnen, empfangt Heiligen Geist. Wenn ihr jemandem die Sünde vergebt, dem sind sie vergeben, und wenn ihr sie jemandem behaltet, sind sie ihm behalten. Thomas aber, einer von den 12, genannt Zwilling, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, Wenn ich nicht in seine Hände das Mal der Nägel sehe und meine Finger in das Mal der Nägel lege und lege meine Hand in seine Seite, so werde ich nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger wieder drinnen und Thomas bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und trat in die Mitte und sprach: Friede euch. Dann spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und ziehe meine Hände, und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite, und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Jesus spricht zu ihm: Weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Glückselig sind die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa an den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters.
Danke. Das ist es, was sich damals in Jerusalem abgespielt hat. Wenn wir die Geschehnisse mit den heute gängigen Begriffen beschreiben wollten, dann wäre das, was wir am Freitag von Ewald und heute gehört haben, ein Kriminalthriller der härtesten Sorte. Ein Thriller, der ganz unvermittelt in eine ausgefeilte Science-Fiction-Story übergeht. Totenauferstehung? Fakt oder Fake? Aber wie wir soeben gehört haben, ist damals tatsächlich etwas passiert, das unsere Welt, unseren blauen Planeten und die hier geltenden Gesetzmäßigkeiten völlig auf den Kopf gestellt hat. Jesus von Nazareth, der ewige Sohn Gottes und Messias der Juden, wurde durch eine Verschwörung der Priesterschaft unschuldig zum Tode verurteilt und an einem Kreuz vor den Toren Jerusalems hingerichtet, auf die qualvollste Art, die man sich damals vorstellen konnte. Ewald hat uns am Freitag sehr eindrücklich darüber berichtet. Seine verzweifelten Freunde legten ihn in ein Felsengrab und nahmen für immer von ihm Abschied. Aber sie hatten Gott, den Schöpfer Himmels und der Erde, nicht in ihre Überlegungen mit einbezogen. Denn der Vater im Himmel erweckte seinen Sohn Jesus am 3. Tag aus den Toten. Denn Jesus war jener Mensch, der Einzige, der sein Leben jemals in Vollkommenheit nach dem Willen Gottes ohne jede Sünde gelebt hat. Jesus lebt. Das ist die Botschaft von Ostern. Ja, tatsächlich. Das Felsengrab, in das der Leichnam Jesu nach der Kreuzigung gelegt wurde, war am 3. Tag leer. Alle Zeitzeugen stimmen darin überein, dass nur noch die zusammengelegten Leichentücher darin lagen. Selbst die klerikalen Verschwörer, die Jesus mit ihrer Intrige ums Leben brachten, konnten dem nicht widersprechen und sahen sich daher genötigt, eine neue Intrige zu spinnen. Durch die Bestechung der Wächter. Für die Jünger Jesu, seine Freunde und seine Familie war klar, Jesus ist auferstanden. Aber sie konnten es nur deshalb glauben, weil sie ihm begegneten, weil sie ihn sahen. Sie frühstückten mit ihm, sie führten lange Gespräche und sie sahen seine durchbohrten Hände. Kein Zweifel, das war Jesus, der Herr. Entscheidend war hier die Begegnung mit dem auferstandenen Herrn. Und sie ist es bis heute. Nur wenn du Jesus begegnest, kannst du wirklich glauben. Das ist es, was ich unter dem Aspekt "Was war" eingeordnet habe. Aber lasst uns noch einmal kurz zu dem "Was ist" zurückkehren, ehe wir zu dem "Was sein wird" kommen. Wir hatten eingangs schon darüber gesprochen, dass sich die Menschen heute gleich wie damals in 2 ungleich große Gruppen einsortieren. Auf der einen Seite die große Mehrheit, etwa 90%, die Gott noch nicht kennen. Und auf der anderen Seite wir, die wir uns als Jünger Jesu betrachten und dem Christus nachfolgen wollen. Wir sind etwa 10%. Und da wir Christus gehören, könnte man uns auch als den Zehnten der Ernte Gottes betrachten. Aber was unterscheidet denn nun eigentlich die einen, uns, von den anderen, die Gott nicht kennen? Nun, beide Gruppen feiern in diesen Tagen, aber diese Feiern fallen sehr verschieden aus. Wir hatten es eingangs schon einmal formuliert. Für die Menschen in der Welt, für die anderen, bedeutet Ostern nur das eine. Langes Wochenende, chillen, ausschlafen, essen und einen Fernsehmarathon starten. Demgegenüber feiern wir Christen die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Wir feiern den Sieg des Lebens über den Tod. Ohne Auferstehung ist der christliche Glaube eine bloße Illusion. In 1. Korinther 15, Vers 17 finden wir diesbezüglich klare Worte. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Wir haben aber eine lebendige Hoffnung, denn Jesus Christus hat unseren Feind, den Tod, besiegt, wie wir am Freitag gehört haben. Wir dürfen also auf ewiges Leben hoffen. Klingt verrückt? Ja, ist es auch. Aber es stimmt. Denn Jesus Christus ist aus den Toten auferstanden und lebt in Ewigkeit. Er sagt selbst in Johannes 11, Verse 25 bis 26, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Wenn wir nun über den dritten Gliederungspunkt dieser Predigt nachdenken wollen, über das, was sein wird, dann müssen wir einmal einen weiten Schritt wagen und sehr weit in der Menschheitsgeschichte zurückgehen, zum ältesten Buch der Bibel. Ganz recht, ich rede von Hiob, einem Mann, der durch schwerste Prüfungen und Nöte ging. Von einem Tag auf den anderen verlor er alles. Dann wurde er schwer krank. Seine Frau forderte ihn auf, sich von Gott loszusagen. Seine Freunde waren leidige Tröster und alles schien sich gegen ihn verschworen zu haben. Auch Gott? So sah es doch aus. Und er erhielt zunächst keine Antwort auf sein Rufen. Doch dann strahlt inmitten dunkelster Umstände aus seinem Herzen plötzlich ein heller Lichtstrahl des Glaubens empor. Vermutlich hat keiner von uns jemals etwas Vergleichbares wie Hiob erlebt. Aber vielleicht bist du in notvollen Umständen, in Umständen, die du nicht verstehst. Dann drängt sich dir die Frage auf, warum lässt Gott dieses oder jenes zu in meinem Leben? Können da nicht bei uns Zweifel an seiner Treue aufkommen? Wenn es so ist, dann dürfen wir uns Hiob zum Vorbild nehmen. Denn ungeachtet aller Not, die ihn umgibt, ruft Hiob aus, und ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und als der Letzte wird er auf der Erde stehen, und ist nach meiner Haut dies da zerstört, so werde ich aus meinem Fleisch Gott anschauen. Hier wird klar, der Glaube ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. Hiob ruft aus, ich weiß. Das ist tiefes Vertrauen, weil er den beim Wort nimmt, auf den er sich stützte, seinen Gott. Der Blick Hiobs richtet sich aus den Umständen empor nach oben, auf das, was ihm keiner nehmen kann. Und vergessen wir bitte nicht, Hiob kannte Gott noch nicht so, wie wir ihn kennen. Das Werk am Kreuz war noch nicht vollbracht. Gott hatte sich diesem Mann offenbart und diesem Gott vertraute er. Hiob hatte gleichsam Christus in seinem Herzen erfasst, ohne ihn zu kennen. Und wir? Wir kennen ihn. Können wir auch dieses Ich weiß mit der gleichen Festigkeit ausrufen wie Hiob: Der Herr Jesus ist unser Erlöser. Er hat uns ausgelöst, freigekauft aus der Knechtschaft Satans und der Sünde. Er hat die Ketten zerbrochen, mit denen uns Satan an die Dinge der Welt gekettet hatte. Wir sind freigemacht durch sein Werk. Er hat bezahlt mit seinem Blut. Und wir kennen ihn als den Auferstandenen und Verherrlichten. Ja, mein Erlöser lebt. Der Tod und die Auferstehung Christi sind die Grundlage unserer Erlösung und damit unserer Hoffnung. Und zu diesem Erlöser haben wir eine ganz persönliche Beziehung. Er ist mein Erlöser, mein Herr, mein Hirte. Und als der Letzte wird er auf der Erde stehen, ein Vorausblick auf die Herrschaft Christi in Macht und Herrlichkeit. Freuen wir uns darauf, dass unser Herr hier einmal zu seinem Recht kommt. Dort, wo er unendlich gelitten hat, wird er sichtbar regieren. Alle Anerkennung wird er dann bekommen. Bekommt er sie von uns jetzt schon? Hiob blickte auch, was sein persönliches Leben angeht, über das Hier und Jetzt hinaus. Gott hat uns in seinem Wort offenbart, dass wenn unser irdisches Haus, die Hütte, zerstört wird, wir einen Bau von Gott haben. Hiob hatte noch keine Bibel, aber er hatte offenbar eine Offenbarung Gottes über die leibliche Auferstehung. Er würde aus seinem Fleisch heraus Gott anschauen. Wir sehen hier ein festes Vertrauen auf die Auferstehung bei dem Gläubigen des Alten Testamentes. Auch in Bezug darauf heißt es: Ich weiß. Wir kennen den Weg zum Ziel nicht, aber das Ziel selbst ist uns bekannt. Das ist, bei Christus zu sein. Denn dort ist es weit besser als jetzt. Wir werden ihn anschauen, wie er ist, bekleidet mit einem Leib gleichförmig seinem Leib der Herrlichkeit. Gott hat uns in seinem Wort seinen ganzen Ratschluss, alle seine Gedanken offenbart. Wir kennen seinen allumfassenden Plan. Wir haben Anteil an der überragenden Herrlichkeit des Herrn Jesus und dürfen einen unermesslichen Segen aus Gnaden genießen. Nicht vielleicht, nicht eventuell, nein, ganz sicher. Ich weiß. Sollte uns das nicht in die Anbetung treiben? Wir sollten, soweit es uns möglich ist, uns erheben und dann dürfen wir dem Herrn sagen, was er uns bedeutet. Ich mache dann den Abschluss.
Sein und ewige Gemeinschaft mit dir und deinem Vater haben. Vielen Dank. Dank dafür, dass du gestorben bist, aufgestanden bist. Hab Dank dafür, dass deine Beerdigung des Menschen geworden ist, dass du aus deinem Glauben kannst. Dank dafür, dass du wahrhaftig aufgestanden bist. Lass uns auf dich schauen und nicht auf uns, auf unseren schwachen Glauben, sondern auf dich, weil du uns alles dein Leben für uns gegeben hast, dass du aufgestanden bist. Hab Dank dafür. Und dass du, dein Vater, sitzt im Himmel als Fürsprecher für uns. Und du willst, dass unser Glaube, ich glaube, hat Amen.
Amen. Amen. Herr Jesus, Herr, König, Heiland und Gott, wir können dir immer wieder nur danken für den tiefen, unendlichen, aus Liebe geschehenen Gehorsam, den du dem Vater erwiesen hast, dass du auf seinen Zuruf, wen soll ich senden, gesagt hast, hier bin ich, sende mich. Und du hast diesen Weg freiwillig beschritten, obwohl du wusstest, auf was du dich einlässt und was da auf dich zukommt. Ja, ich danke dir, dass du in den Leib gekommen bist, den der Vater dir in der Jungfrau Maria bereitet hatte, und dass du das Leben eines Menschen gelebt hast, eines Menschen wahrhaft im Bilde Gottes ohne Sünde. Ich lobe und preise dich für all dein Tun, für all dein Lehren, dein Heilen, dein Erwecken. Danke dir für die wunderbare Offenbarung des Vaters in deiner Person. Und ja, ich kann nur immer wieder vor dir niederfallen, dich anbeten. Denn dir allein gebührt alle Herrlichkeit und alle Macht, alle Ehre und aller Ruhm im Himmel und in der alten wie in der neuen Schöpfung von Ewigkeit zu Ewigkeit nach dem Willen des Vaters. Amen.